1. Korinther 13 ist ja das wahrscheinlich am meisten zitierte Kapitel der Bibel. Zumindest einige Verse davon, wo die Liebe Gottes beschrieben wird. Ein beliebter Text für Hochzeiten und derartige Anlässe. Aber meistens wird es außerhalb vom direkten Kontext zitiert. Kontext, wie wir wissen, ist die Lehre des Paulus über geistliche Gaben. Die Lehre über Gottes Liebe, Kapitel 13, ist ja eingebettet zwischen zwei Kapiteln, in denen Paulus die Korinther über geistliche Gaben lehrt, über Geistesgaben. Wie wir schon wissen, die Gemeinde in Korinth war eine sehr begabte Gemeinde. Die hatten alle Gaben, aber sie haben die Gaben nicht richtig ausgeübt. Vor allem nicht mit der richtigen Motivation. Nicht zum Wohl der anderen, zur Auferbauung, zur Ermutigung des Gemeindeleibes eingesetzt, sondern die Korinther, die waren sehr selbstsüchtig, wollten durch ihre Gaben zeigen, wie toll sie sind und haben sich gegenseitig eigentlich eher geschadet durch ihre Gaben, als einander auferbaut. Und Paulus wird den Korinthern schreiben, alles geschehe zur Auferbauung, alles geschehe anständig und in Ordnung und alles geschehe in Liebe. Wir haben das letzte Mal, als wir begonnen haben, die Gaben zu studieren, gesagt, dass die Gaben eigentlich Gefäße sind. Gefäße, um was zu transportieren. Und der Inhalt, der sollte Liebe sein. Gaben sind das Gefäß, der Inhalt des Gefäßes ist die Frucht des Geistes und es ist Liebe. Woran erkennt man eine geisterfüllte Gemeinde? Woran erkennt man einen wahren Christen? Na, Jakobus in seinem Brief hat uns gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Ist unsichtbar für die, die mein Leben anschauen. Aber was ist das sichtbare Zeichen für einen geisterfüllten Christen? Ist es, dass der in die Kirche geht, dass er getauft ist, dass er konfirmiert ist, dass er diese äußeren Traditionen mitmacht, vielleicht Gebete mitspricht? Nein, das sagt gar nichts. Ich weiß, ich bin 18 Jahre lang jeden Sonntag in die Kirche gelaufen, ohne wirklich eine Beziehung zu Gott zu haben. Ohne das Evangelium wirklich zu verstehen, ohne Jesus mein Leben anvertraut zu haben. Nur weil du in eine Garage reingehst, wirst du nicht so ein Auto, oder? Oder nur weil du zum Burger King gehst, vielleicht wirst du nicht so ein König. Das sind äußere Dinge. Erkennt man einen Christen daran, dass er den Fisch am Auto kleben hat und vielleicht in diesen christlichen T-Shirts rumlauft, den christlichen Slang gebraucht? Na, nicht unbedingt. Das kann jeder. Es ist einfach, sich Dinge aufs Auto zu picken. Kann man ihn daran erkennen, dass er predigt oder dass er spektakuläre Geistesgaben hat, in Zungen spricht vielleicht, Menschen heilt, Wunder tut? Auch nicht. Jesus in Matthäus 7 spricht davon, sagt, viele werden an jenem Tag, das heißt am Tag des Gerichts, zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, prophezeit und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also woran erkennen wir einen reifen, einen geisterfüllten Christen oder eine geisterfüllte Gemeinde? In Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das Wort für Liebe hier ist im Griechischen das Wort Agape. Das ist eine besondere Art der Liebe, wie wir noch sehen werden. Das ist eine Liebe, die für uns Menschen auf uns allein gestellt unmöglich ist. Es ist eine Liebe, die nur von Gott kommen kann und die nur in der Beziehung mit Gott in unserem Leben wachsen kann. Deswegen ist sie ein sicheres Kennzeichen. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wir wissen aus Galater 5, Vers 22, dass die Frucht des Geistes Liebe ist. Diese Agape-Liebe Gottes. Wenn wir nur diese äußeren Traditionen aufrechterhalten, in die Kirche rennen, uns ein Kreuz umhängen und das ist alles, dann werden die Leute sagen mit Recht, ist ein Heuchler. wenn wir kanonäisch reden, so in unserem christlichen Slang, oder wenn wir hier alle wir in Zungen reden würden, würden die Leute sagen, ihr seid von Sinnen, ihr spinnt. Wie Paulus das im Kapitel 14 uns zeigen wird. Aber wenn wir voll sind von Gottes Liebe und von Gottes Barmherzigkeit und wir einander dienen mit dieser Liebe Gottes, dann werden die Menschen was Übernatürliches, was Göttliches in uns sehen und in uns schmecken können. Etwas, was die Welt nicht kennt. Wo die Leute sagen werden, ich will das, was du hast. Wo sie durstig werden nach einer Beziehung mit Gott. Und hat Jesus nicht gesagt, ihr seid das Salz der Erde? Salz ist was, was durstig macht. Gott ist Liebe, sagt uns die Bibel. Das ist sein Charakter. Das ist seine Natur. Gott ist Liebe. Und die Beziehung mit ihm, das wird uns prägen. Und als seine Kinder werden wir ihm ähnlich sein. Und hoffentlich immer ähnlicher werden. Und das ist das eine Zeichen, dass wir zu ihm gehören. Siehst aus wie dein Vater. Also musst du sein Kind sein. Deswegen ist Liebe so wichtig. Deswegen ist Liebe so zentral in unserem Leben und auch in unserem Gemeindeleben. Das ist die Berufung, das ist der Zweck unseres Lebens. Jesus hat gesagt, liebe Gott mit allem, was du bist, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum geht's. Dann hast du das ganze Gebot, hast du den ganzen Plan Gottes für dein Leben erfüllt. Paulus sagt hier nicht, dass die Gaben nicht wichtig sind. Im Gegenteil, er hat uns im Vers 31 im Kapitel 12 gesagt, eifert um die größeren Gnadengaben, streckt euch aus nach geistlichen Gaben. Aber wird uns hier an den Zweck der Gaben, an die Wichtigkeit der Liebe erinnern. Wir brauchen beides. Die Gaben sind Gefäße für die Liebe. Die helfen uns, Liebe besser weiterzugeben, einander effektiver zu dienen. Aber wenn ich jetzt hier einen wunderschönen Wasserkrug habe und du bist durstig und du sagst, hey, kannst du mir was zum Trinken einschenken, hältst mir dein Glas hin und ich gieße ein und boah, das stinkt und ist so trübe und die Flankerln, die schwimmen da herum, boah, was ist das? Ja, die Spüle unten war verstopft und ich habe den Siphon ausgeschraubt, habe das ausgeleert in den Krug. Boah, das wird dir nicht dienen. Das wird ungenießbar sein. Das wird nur stinken und die Atmosphäre vergiften. Und so ist es mit unseren Gaben, wenn wir die nicht in Liebe ausüben. Es stinkt. Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Erste Gabe, die er anspricht hier als Beispiel, ist die Gabe der Zungenrede, diese Gebetssprache, die Gott manchen Menschen gibt. Wenn du in Zungen redest, aber keine Liebe hast, dann bist du wie ein tönendes Erz, sagt Paulus hier, wie eine schallende Zimbel. Dann ist deine Gebetssprache einfach nur Lärm. Eine Zimbel, das mag was Schönes sein, wenn die in einem Orchester am rechten Platz spielt, nach dem Plan des Komponisten. Aber hey, wenn mein kleiner Neffe Daniel damit spielt, dann ist es einfach Lärm. Klang, 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 klang. Und das nervt. Oder wenn du nachts schlafen willst und der Sturm geht draußen und irgend so eine Cola-Dose oder irgendwas wird auf der Straße hin und her geweht. Klang, 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 klang. Es nervt tierisch. Hey, ich spreche in Zungen. Und du nicht. Ich bin wirklich geistlich. Hör mir zu, schau mich an, wie toll ich bin. Hey, sprich mir nach. Klang, 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 klang. Und wenn ich Weissagung habe, Vers 2, und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Gabe der Prophetie, Gabe der Erkenntnis, Gabe des Glaubens. Korinther haben gedacht, wenn ich prophezeien kann, wenn ich Erkenntnis habe, wenn ich Glauben habe, dann bin ich wer. Schaut her, alle, wie toll ich bin. Paulus sagt, wenn du diese Gaben lieblos ausübst, dann bist du nichts. Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Gabe des Helfens hier. Selbst wenn ich mich hingebe als Märtyrer, wenn meine Motivation nicht Liebe ist, sondern Selbstdarstellung oder um irgendwas zurückzubekommen, dann nützt es mir nichts, heißt es hier. Und das wäre ein Jammer, wenn du als Märtyrer stirbst und ohne dafür belohnt zu werden in der Ewigkeit. Geistliche Gaben, geistlicher Dienst ohne Liebe ist bestenfalls unnütz, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Und jetzt wird Paulus uns hier eine Beschreibung geben von wahrer Liebe. Er wird 14 Eigenschaften aufzählen von dieser Liebe. Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Oh Mann, wenn wir das lesen, dann wird uns schon bewusst, das ist keine natürliche Art der Liebe. Das ist keine menschliche Liebe, die wir irgendwie produzieren können, sondern das ist eine besondere, eine übernatürliche Liebe. Besondere Qualität. Das ist Gottes Liebe, die hier beschrieben wird. Im Griechischen, wie gesagt, wird dieses besondere Wort dafür verwendet, dieses Wort Agape. Wir benutzen das Wort Liebe auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wir sagen, ich liebe dich zu dem Mädel, für das wir Gefühle haben. Aber wir sagen auch, ich liebe Schnitzel. Oder ich liebe es, wenn die Leute mir zujubeln. Oder wir machen Liebe, wenn zwei miteinander schlafen. Sagen das sogar, wenn es Unzucht oder Ehebruch sein mag. Eigentlich eine sehr lieblose und zerstörerische Handlung. Liebe in unserer Sprache ist ein Wort, das mit den unterschiedlichsten Bedeutungen gefüllt werden kann. Je nach Kontext. In der griechischen Sprache wurde damals genauer unterschieden. Die hatten vor allem drei Worte für Liebe in Bezug auf andere Menschen. Da war einmal dieses Wort Storge. Das ist ein Wort, das Zuneigung, instinktive, emotionale Liebe ausdrückt. So Liebe in der Art, die Eltern für ein Kind haben oder Kinder für Eltern, für Familienangehörige. Und dann gab es dieses Wort Eros. Das kennt man, das meint die sexuelle Liebe, sexuelle Anziehung, verliebt sein. Und dann hatten sie das Wort Phileo, bedeutet so viel wie an etwas oder an jemanden zu hängen. Das ist diese freundschaftliche Zuneigung, die man zu jemanden hat. Beruht auf gemeinsamen Interessen, etwas gemeinsam zu haben. Sympathie wäre vielleicht ein gutes Wort, wie wir das übersetzen konnten. Und dann gab es dieses vierte Wort, dieses Wort Agape. Und das war ein Wort, das damals außerhalb der Bibel sehr selten verwendet wurde. Und in der Bibel wird es manchmal als ein allgemeiner Begriff verwendet für Liebe, aber vor allem wird es als das Wort für Gottes Liebe gebraucht, wird mit diesem Inhalt gefüllt. Vor allem von Paulus und Johannes gebrauchen dieses Wort sehr viel im Neuen Testament. Es ist eine Liebe, die wir Menschen nicht produzieren können, die zu der wir Menschen aus uns selbst unfähig sind. Diese Agape-Liebe Gottes ist eine aufopfernde, eine selbstlose, eine hingebende Liebe. Eine Liebe, die einseitig liebt. Sogar wenn sie abgelehnt wird, liebt trotzdem. Diese Liebe ist nicht so sehr ein Gefühl, sondern es ist eine praktische, eine handelnde, eine dienende, eine gebende Liebe. Das ist das Wort hier, das hier beschrieben wird. Das Wort Agape. Das ist die Liebe, die hier in diesen Versen beschrieben wird, nämlich Gottes Liebe. Die Liebe, mit der er uns liebt und die Liebe, die nur er uns geben kann. Wir sehen diese Liebe perfekt im Leben von Jesus demonstriert, weil Jesus war Gott. Zuerst sehen wir hier zwei positive Eigenschaften dieser Liebe. Vers 4. Die Liebe ist langmütig oder geduldig. Gott ist langmütig und geduldig mit uns. Gott sei Dank. Seid ihr auch dankbar, wie geduldig der Herr mit uns ist, mit unseren Schwachheiten, unserer Dummheit, unserer Sturheit, die wir oft haben. Gott ist langmütig, Gott ist gütig. Wir sehen diese Geduld Gottes in 2. Mose 34, wo Gott seinen Namen, das heißt seinen Charakter, seine Natur, vor Mose ausruft. Da heißt es, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Wir sehen diese Geduld Gottes demonstriert im Alten Testament, wo Gott sein Gericht zurückhält und diesen perversen heidnischen Völkern in Kanaan 400 Jahre gibt, 400 weitere Jahre, um umzukehren, um Buße zu tun. Wir sehen diese Liebe im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, wo es heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, das heißt die Verheißung seiner Wiederkunft, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wir sehen diese Liebe demonstriert in Jesus, in dem Umgang mit seinen Jüngern. Petrus, diesem Großmaul. Oder Judas, dem Verräter. Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Und trotzdem sehen wir, wie Jesus um Judas wirbt, sogar bis zum letzten Abendmahl. Diese geduldige, langmütige Liebe. Wir sehen das bei den Verhören von Jesus und bei seiner Verurteilung. Als sie ihn gegeißelt haben, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben, als sie ihn angespuckt haben und verspottet haben. Ist euch bewusst, dass Jesus diese Leute mit einem Wort hat auslöschen können, diese Peiniger, und seine Pein beenden hat können? Aber er hat das nicht getan, weil er uns so sehr geliebt hat und weil er uns von unserer Schuld erlösen wollte, die uns von Gott trennt. Ich bewundere das. Lassen wir, was ich an seiner Stelle getan hat. Er hat wahrscheinlich gesagt, schlag mich einmal und es ist vorbei mit dir. Ich bewundere diese Geduld, diese Langmut von Jesu und ich muss noch so viel lernen. Wir müssen noch so viel mehr Geduld lernen im Umgang miteinander. Dass wir die Schwächen und die Eigenheiten des anderen ertragen und tragen lernen. Möge der Herr uns helfen dabei. Langmut ist eine Frucht des Geistes. Es kann nur er in uns wirken. Zweite, was wir hier sehen, das heißt, die Liebe ist gütig. Luther übersetzt es mit freundlich. Gott ist gütig uns gegenüber. Gott ist freundlich uns gegenüber. Jesaja 63, Vers 7, da heißt es, ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat und die große Güte gegen das Haus Israel, die er ihnen erwiesen hat, nach seinen Erbarmungen und nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Oder in den Klageliedern im Kapitel 3, da betet Jeremia und er sagt, die Gnadenerweise, Luther übersetzt, die Güte des Herrn ist nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Psalm 23, Vers 6. Betet David, sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, lebenslang. Psalm 31, Vers 20. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott ist so gütig. Gott ist so freundlich. Er ist so gut zu uns. Er ist uns so wohlgesonnen als seinen Kindern. Er hat so ein wunderbares Wesen. Das sollte uns zu ihm hinziehen. Wir sehen diese Freundlichkeit, diese Güte auch perfekt demonstriert im Leben von Jesus. Jesus liebte die Menschen. Er liebte die Sünder. Er hat mit ihnen gegessen, hat ihnen vergeben, hat ihnen zugehört, hat sie ermutigt, Hat sie geliebt, hat sie getröstet, hat sie geheilt, hat sie ernst genommen? Jesus war schlicht und einfach nett und freundlich, war gütig. Denk an die Ehebrecherin. Zu der sagt, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und als die Jünger ungehorsam waren, ihren Ruf und wieder fischen gegangen sind, dort in Johannes Kapitel 21, da hat ihnen Jesus Frühstück gekocht. Und er nennt sie ganz liebevoll Kinder, habt ihr irgendwas gefangen da draußen? Er ist so freundlich, so liebevoll. Denkt ans Kreuz, wo Jesus sich um seine Mutter gekümmert hat und wo er den Verbrecher, der neben ihm hing, wo er den getröstet hat und den gedient hat. Und wo er für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben und die ihn verspottet haben, wo er für sie gebetet hat. Wie er langmütig seine Folter und seine Folterer geduldig ertragen hat. Und dabei war er noch gütig und war freundlich. Wow, wieder was für einen wunderbaren Herrn wir haben, was für einen wunderbaren Schöpfer. Und er sagt uns in Matthäus 11, er sagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Freundlichkeit Gottes uns gegenüber, seine Güte. Wie können wir so werden? Aus uns selbst gar nicht. Ist nur in Beziehung, nur durch Gemeinschaft mit ihm möglich. 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Auch die Güte ist wieder eine Frucht des Geistes. Und jetzt wird Paulus 8 Verhaltensweisen aufzählen, wie die Liebe nicht ist. Und die sind nicht zufällig ausgewählt. Paulus korrigiert die Korinther hier. Das waren Einstellungen, Verhaltensweisen, wie sie ihre Gaben missbraucht haben. Zuerst heißt es hier weiter, sie neidet nicht. Oder sie ist nicht eifersüchtig. Die Korinther, die waren neidisch auf die Gaben, die die anderen hatten. Die waren eifersüchtig auf den, der eine Gabe hatte, die sie nicht hatten. Im Kapitel 3, im Vers 3 hat Paulus uns das gesagt. Da sehen wir, dass Eifersucht und Streit unter ihnen war. Statt dass sie dankbar waren für die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, und dass sie diese entwickelt haben und die eingesetzt haben zum Wohl aller, haben sie sich verglichen mit den anderen. Und sie sind unzufrieden geworden mit dem, was sie hatten. Und sie sind neidisch geworden. Und statt Auferbauung war das Resultat Streit. Und Spaltung im Leib Christi. Jesus war nie eifersüchtig. Ich denke an die Stelle, wo, glaube ich, Johannes zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, Lehrer, wir haben jemanden Dämonen austreiben gesehen in deinem Namen. Und wir werden ihn, wir wollten ihn davon abhalten, weil er nicht uns nachfolgt. Und Jesus sagt, lass ihn doch. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wir brauchen mehr von dieser Einstellung im Leib Christi. Wir sind keine Konkurrenten, sondern wir sind im selben Team. Wir sind im selben Leib. Also freu dich an den Gaben und an den Ressourcen und an den Positionen, die die anderen haben. Das macht uns stärker. Wir sind ein Leib. Die Liebe tut nicht groß. Angeberei. Schaut auf mich, wie toll ich bin. Wie begabt ich bin. Schau auf mich, ich rede in Zungen. Oder ich habe gebetet für jemanden und er wurde geheilt. Korinther wollten im Zentrum stehen, im Scheinwerferlicht. Haben diese geistlichen Gaben als Werkzeuge gesehen, um sich selbst groß zu machen. um die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und leider Gottes sieht man das auch heute allzu oft, wo Leute ihre Gaben selbstsüchtig einsetzen, um sich zu präsentieren, um sich groß zu machen. Hey Leute, schaut, wie toll ich bin, jubelt mir zu. Jesus war da anders. Er heilte Menschen und hat dann gesagt, erzähl niemanden davon. Wahre Liebe kann auch im Verborgenen dienen, wenn niemand es weiß. Und wirklich, wir haben keinen Grund anzugeben. Alles, was wir haben, ist vom Herrn. Und wir haben letzte Woche gelernt, es ist Gnade. Es ist unverdient. Es ist ein Geschenk. Und wenn der Herr uns begabt und wenn er uns gebraucht, dann haben wir keinen Grund, uns zu rühmen. Kapitel 4, Vers 7 hat der Paulus den Korinthern geschrieben, wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Kapitel 1 hat er uns gesagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Er ist der Einzige, der es wert ist, dass wir ihn rühmen. Weiter, sie bläht sich nicht auf. Die Korinther waren Playboys. Die waren arrogant. Die waren stolz. Die waren eitel. Und Paulus hat ihnen im Kapitel 4 schon gesagt, lernt nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Die waren aufgeblasen. Ich bin besser als du. Ich habe keine Fehler. Ich mache nie was falsch. Ich habe immer recht. Ich bin unersetzlich. Haben sich viel zu wichtig genommen. Ich mag, was Chuck Swindoll gesagt hat. Er hat gesagt, wenn du wissen willst, wie wichtig du bist, dann nimm einen Eimer mit Wasser, steck deinen Finger rein und schau zu, wie schnell sich das Loch mit Wasser füllt, wenn du ihn wieder rausziehst. Jesus war nie aufgeblasen. Wir haben vorhin gelesen, er war von Herzen demütig. Aufgeblasenheit ist wirklich ein Zeichen von Unsicherheit. Jesus wusste genau, wer er war. Er war nicht unsicher. Und auch wir können sicher sein in ihm, indem wir in ihm sind. Vers 5, sie benimmt sich nicht unanständig. Sollen sich die zu Herzen nehmen, die im Gottesdienst bellen und herumkreischen und sonstige verrückte Dinge tun, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Liebe benimmt sich nicht unanständig. Manchmal tun Menschen das mit Weinen. Drücken so bewusst auf die Tränendrüse, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, dass sie die Aufmerksamkeit von allen bekommen. Schaut, wie arm ich bin. Wir haben schon im Korintherbrief gesehen, wie unhöflich und frech diese Leute dem Paulus gegenüber waren, der wirklich ihr geistlicher Vater war, der die Gemeinde gegründet hat. Liebe benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Für die Korinther waren die Gaben Mittel zur geistlichen Selbstbefriedigung eigentlich. Aber Liebe ist nicht selbstsüchtig. Die Gaben sind zur Auferbauung des Leibes da, zum Wohl der anderen. Nicht für mich, damit ich irgendwelche spektakulären geistlichen Erfahrungen mache, damit ich mich in den Mittelpunkt stellen kann. Jesus hat in Johannes 8 gesagt, ich suche alle Zeit das ihm Wohlgefällige. Was dem Vater gefällt. Ich suche nicht meine Ehre, sagt Jesus. Und wir sollen die gleiche Einstellung haben. Denken natürlich sofort an Philipperbrief Kapitel 2. Erfüllt meine Freude, sagt der Paulus dort, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Wie Christus nämlich. Einmütig, eine Sinneszeit, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. An jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Ist die Einstellung, die wir haben sollen, wie Jesus. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, heißt es hier weiter. Bitterkeit. Bitterkeit ist das Resultat von Unversöhnlichkeit. Wenn ich nicht gewillt bin, zu vergeben. Sondern wenn ich so eine Liste von Verfehlungen der anderen führe, wo andere mich verletzt haben, wo die mir Unrecht angetan haben und so eine Liste von den Dingen, die ich den anderen entgegenhalte. Vor 10 Jahren, da hast du mich da verletzt. Wir durchleben das immer wieder in Gedanken und wir kreisen darum, wir halten fest dran. Und dann werden wir so richtig schön bitter und so richtig schön sauer dabei. Und dann behandeln wir die anderen auch so. Und der Herzinfarkt und die Magengeschwüre lassen schon grüßen. Wissenschaft hat das längst bewiesen. Unversöhnlichkeit ist im höchsten Maße ungesund und zerstörerisch. Erstmal für dich selbst und dann natürlich auch für deine Beziehungen. Nicht Bitterkeit, sondern Vergebung ist das, was Gott für uns hat. Was ist Vergebung? Was heißt das? Vergeben ist eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung, dem anderen seine Sünden nicht mehr entgegenzuhalten. Diese Sache, wo der gegen mich gesündigt hat, wo er mich verletzt hat, das ruhen zu lassen. Das nicht wieder hochzubringen. Nicht dem anderen vorzuhalten, dem ich vergeben habe. Auch nicht anderen, Dritten davon zu erzählen. Und auch nicht mich in meinen eigenen Gedanken darum zu drehen. Es ist eine Entscheidung, die Sache ruhen zu lassen. Ich vergebe dir. Es ist ein Versprechen, ich werde das nicht mehr entgegenhalten. Es ist eine Entscheidung, den anderen zuzubehalten, zu behandeln, als hätte er das nie getan. Vergebung ist eine Willensentscheidung. Seht hier, es heißt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht erbittern. Das ist unsere Entscheidung. Ist unsere Wahl. Wir schieben unsere Bitterkeit so gern auf andere. Ja, er hat mir Unrecht getan und sie hat mich da so verletzt und sie ist schuld dran. Nein. Ist deine Entscheidung. Du lässt dich erbittern oder du vergibst. Ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Epheser 4, da sagt uns der Herr, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir vergeben, weil er uns so viel mehr vergeben hat. Wie der Jesus. Jesus hat am Kreuz sogar für seine Folterer gebetet. Gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergeben ist oft was wir nicht aus menschlicher Kraft zusammenbringen. Diese Entscheidung wirklich durchzuziehen. Das, wo wir Jesu Kraft dazu brauchen, um wirklich vergeben zu können. Weil Vergebung ist oft eine Entscheidung gegen unsere Gefühle. Und ich glaube, Leute, die Jesus nicht kennen, haben wirklich eine harte Zeit damit. Brauchen seine Hilfe dabei. Liebe rechnet Böses nicht zu. Da haben wir es wieder. Rechnet Böses nicht zu, sondern vergibt. Andere Übersetzungsmöglichkeit wäre, die Liebe denkt nichts Böses. Oder Luther übersetzt es mit, die Liebe trachtet nicht nach Schaden. Ist ein drachsüchtig? Ich werde es dem anderen heimzahlen. Oder den anderen niederzumachen, sodass ich besser dastehe. Oder zu tratschen, schlecht zu reden über andere. Wir haben im Kapitel 6 gesehen, wie die Korinther sich gegenseitig Unrecht angetan haben und sich übervorteilt haben und einander vor Gericht gezerrt haben. Vers 6, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Liebe wird nicht die Wahrheit ein bisschen hinbiegen zum eigenen Vorteil, damit ich den anderen schlecht machen kann. Liebe wird immer ehrlich sein, bei den Fakten bleiben. Das ist so wichtig bei unserer Kommunikation als Geschwister. Oder als Eheleute oder als Familien. So wichtig, dass wir Dinge offen und ehrlich sagen. Offen ehrlich voreinander sind. Das sagen, was wir wirklich denken. Nicht, dass wir einander was vormachen. Jetzt werden wir noch weitere 4 positive Eigenschaften der Liebe sehen im Vers 7. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Sie erträgt alles. Sie erträgt und trägt die Schwachheiten der Geschwister. Römer 15, Vers 1. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Sie erträgt alles. Andere Übersetzungsmöglichkeit ist, sie deckt alles zu. Petrus schreibt uns das im 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Statt dass wir uns über jede Kleinigkeit aufregen, wo mein Nächster nicht vollkommen ist, wo er versagt hat, und dann vielleicht mit Dritten darüber tratschen und schlecht über den reden, decken wir es zu. So wie der Sam und der Japhet, die Söhne von Noah, das getan haben in 1. Mose Kapitel 9. Da hat der Noah sich besoffen und ist nackt im Zelt rumgelegen. Ich mag das an der Bibel, die Bibel beschönigt nichts. Diese Helden der Bibel, das waren auch nur ganz normale Menschen und haben teilweise furchtbar versagt. Zeig mir, dass die Bibel wahr ist. Das haben nicht irgendwelche Menschen geschrieben, um sich gut darzustellen. Nein, Noah, der war besoffen und ist dann nackt im Zelt rumgelegen, vielleicht in seiner Kotze. Und sein Sohn, der Ham, der hat das gesehen. Und er ist zu seinen Brüdern, zu dem Sem und dem Japhet rausgelaufen und hat gesagt, ist dir wieder Papa da im Zelt rumliegt? Aber die beiden, wisst ihr, was sie getan haben? Sie haben ein Gewand genommen, so einen Überrock, und sind dann rückwärts in das Zelt gegangen und haben den Vater bedeckt. Das ist, was wir tun sollen. Dass wir die Sünden, die Schwachheiten der anderen zudecken. Nicht uns begeilen daran oder das weitererzählen. Irgendwie zu zeigen, wie viel besser wir sind als die anderen. Sowieso eine Lüge. Und das hat Jesus mit uns getan. Das hat Jesus mit unseren Sünden getan. Er hat die nicht nur bedeckt, er hat die weggenommen. Römer 4, Verse 7 und 8. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünden nicht zurechnet. Gott ist so gut zu uns. Er hat uns so viel vergeben. Und das ist der Grund, warum wir andere so behandeln wollen, wie Jesus uns behandelt hat. Wir haben als Christen eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn andere uns Unrecht antun. Das eine ist, entweder wir können uns gleich vergeben und bedecken, einfach ruhen lassen. Oder wenn die Sache zu groß ist und uns zu lang wurmt und wir nicht einfach ruhen lassen können und ruhig schlafen können, wenn wir es nicht einfach gut sein lassen können, dann muss ich nach Matthäus 18 persönlich zu dieser Person hingehen und mit der darüber sprechen und die Sache bereinigen. Mit jemand anderem, mit wem Dritten drüber zu reden, das ist keine Option für uns. Und wirklich, wir sollten auch nicht zuhören, wenn jemand anderer über einen Dritten schlecht zu uns redet. Wir dürfen die Geschwister dann ruhig ermahnen. Sagen, hey, komm, das ist jetzt nicht okay. Wir dürfen sie ermutigen, zu der Person persönlich hinzugehen, mit der sie Probleme haben. Sie erträgt alles, sie glaubt alles. Liebe glaubt an den anderen. Und das kann so eine Ermutigung sein, wenn jemand es tut. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Ach, ist so gut. Wahre Liebe glaubt alles. Glaubt auch an die Verheißungen Gottes, an seine Treue. Und sie hofft alles. Ist optimistisch. Hofft das Beste. Wird sich nicht mit Versagen zufrieden geben. Nur wir Christen können letztendlich Optimisten sein. Wir haben die sichere Erwartung auf Gottes Herrlichkeit. Und das gibt uns auch hier und jetzt Perspektive. Sie erduldet alles. Die Liebe erträgt und bedeckt und glaubt und hofft, aber nicht nur für eine Zeit lang. Das machen die meisten von uns. Eine Zeit lang drücke ich es durch. Aber die Liebe ist beständig. Die gibt nicht auf, zu ertragen und zuzudecken und zu glauben und zu hoffen. Es ist die Liebe, die 70 mal 7 mal vergibt. Lässt den anderen nicht fallen und sagt, jetzt reicht's mir. Wir sehen uns vom Scheidungsrichter wieder. Seht die Betonung hier auf alles. Nicht einiges. Oder sie glaubt manches, sie erträgt manches oder vieles, sie hofft manches, nein, alles. Und das schaffen wir wieder nicht aus eigener Kraft. aus Selbstvertrauen. Das ist eine übernatürliche Liebe und die ist nur bei Gott zu finden. Es ist unmöglich für dich, so zu lieben, wenn du Gott nicht persönlich kennst. Wenn du Jesus nie persönlich in dein Leben eingeladen hast, als deinen Retter und als deinen Herrn. Dann muss das die ultimative, frustrierende Bibelstunde für dich sein. Unerreichbar, wovon Gott hier spricht. Gute Nachricht ist, du kannst es heute ändern. Ich hoffe, du hast dann heute erkannt, dass du Jesus brauchst. Du kannst zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Kraft, deine Gegenwart in meinem Leben. Komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Ich vertraue mich dir an. Diese Agape-Liebe Gottes ist nur möglich, wenn du Jesus kennst und wenn du in ihm bleibst, ihm vertraust, die Beziehung mit ihm pflegst, abhängig von ihm bleibst. Diese Art der Liebe ist Jesu-Liebe und die wird nur manifestiert in unserem Leben, wenn wir Jesus sein Leben durch uns leben lassen, wenn wir ihn durch uns leben lassen. Zum Abschluss wird der Paulus uns zeigen, warum wir Liebe mehr betonen sollen als Gaben. Wir haben schon gesehen, Gaben sind nur Gefäße und Gefäße sind immer nur so gut wie ihr Inhalt. Aber es ist auch ein Unterschied hier in der Dauerhaftigkeit, in der Beständigkeit. Vers 8, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Liebe ist was Ewiges. Geistesgaben sind zeitliche, endliche Behälter für diese Zeit, für diese Welt. Aber in der Ewigkeit werden diese Behälter nicht mehr notwendig sein. Ich werde erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Ich werde kein Wort der Prophetie mehr brauchen, sondern ich werde klar sehen. Ich werde kein Wort der Erkenntnis mehr brauchen. Nicht stückweise eingeschränkt sein. Hier und da ein Wort der Erkenntnis. Ich werde erkennen, wie ich erkannt bin. Prophetie, stückweise. Ich werde das ganze Bild sehen. Von Angesicht zu Angesicht in seiner herrlichen Gegenwart. 1. Johannes 3,2 sagt uns, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich werde in einer perfekten Gemeinschaft mit Jesus sein, in perfekter Beziehung mit ihm, in einer perfekten Umgebung, ihm gleich. Das ist die Hoffnung, die wir haben als Christen. Und dann werden wir keine irdischen Gefäße mehr für seine Liebe brauchen. Paulus vergleicht es hier mit dem Erwachsenwerden. Ich habe letzte Woche viel Zeit mit meinem kleinen Neffen verbracht. Der ist jetzt gerade 3 Jahre alt geworden und er ist ein ganz sonniges, süßes Kind. Und er plappert jetzt gerne. Und eines, was er nachplappert, ist das Tischgebet. Das macht er manchmal, wenn wir beim Essen sind, manchmal auch so ganz sporadisch, wenn es ihm gerade einfällt. Und das klingt dann ungefähr so. Jesus, Dank, Essen, Mama, Papa, Oma, Opa. Und er schaut dann immer herum, dass wir ihn auch alle wahrnehmen, ne? Weil darum geht's. Schaut immer genau drauf, dass er im Mittelpunkt steht. Und wir wissen, das ist nicht wirklich Beten, was er macht, sondern er tut es vor allem, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und ist okay für sein Alter. Aber wenn ich heute Morgen für den William so gebetet hätte, William beten, Segen, Gott, Jeanette und Carsten, bla bla bla, dann wäre es ein bisschen bedenklich gewesen. Jetzt in dieser Welt sind wir wie Kinder. Wir reden, wir denken, wir urteilen wie ein Kind, aber in der Ewigkeit werden wir erwachsen sein. Werden wir zur vollen Reife gelangt sein. Werden wir denken, reden, urteilen wie Erwachsene. Wir werden ihm ähnlich sein. Zweiter Vergleich hier ist ein Vergleich mit einem Spiegel. Mit einem Spiegel im Kontrast zu dem Sehen von Angesicht zu Angesicht, wenn zwei Menschen sich gegenüberstehen und sich ins Gesicht schauen. Wenn Paulus hier von einem Spiegel spricht, dann waren die damaligen Spiegel nicht so toll wie unsere heute, sondern es waren mehr so geschliffene Metallplatten. Hat man undeutlich gesehen. Manchmal denke ich, es wäre vielleicht sogar besser, wenn es heute noch so wäre. Vielleicht hätte man ein höheres Selbstwertgefühl. Würden wir diese ganzen Pickeln und Falten nicht alles so genau sehen. Jetzt ist unsere Beziehung mit Jesus getrübt. Wir leben in dieser Welt mit ihren Einflüssen und Ablenkungen. Wir haben diese sündige Natur noch und diese Versuchungen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Aber in der Ewigkeit werden wir in einer perfekten Beziehung mit ihm sein. Jetzt erkennen wir nur teilweise, aber dann werden wir ihn kennen, so wie auch er uns kennt. Dann werden wir die Dinge verstehen, die für uns jetzt nur ein Rätsel sind. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Nicht Zeichen und Wunder und Gaben. Hey, das sind nur Gefäße, das sind nur Hilfsmittel. Wir brauchen die, die sind hilfreich, wir sollen uns danach ausstrecken, aber die sind nicht das Wesentliche. Unser Fokus, unser Augenmerk ist auf Glauben und Hoffnung und Liebe. Denn darin besteht unsere Beziehung mit Gott. Das haben die ersten Christen betont. Paulus schreibt in Kolossern, Kapitel 1, Vers 3, sagt, wir danken Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Dann die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Kapitel 5. Wir aber, die dem Tag gehören wollen, nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Denn in der Ewigkeit wird Glaube und Hoffnung erfüllt sein. Aber Liebe wird ewig bestehen und wird sogar noch wachsen, wenn wir bei ihm sind. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Kapitel. Ich möchte vor allem danken, weil wir deine Liebe da drin sehen. Ich bin wieder ganz neu beeindruckt von dir, Gott. Wie du bist, Herr. Dass du so freundlich bist, so gütig, so geduldig mit uns. Dass du uns so lieb hast, Herr, dass du nicht ungeduldig wirst oder dich groß machst auf unsere Kosten, sondern vielmehr, Herr, dass du dich klein gemacht hast, um uns zu dienen, um uns zu erlösen. Und Jesus, ich bin begeistert davon, dass du ein Gott bist, der uns so lieb hat. Du bist ein wunderbarer Gott. Es ist wunderbar, mit dir zu leben. Und Jesus, wir erkennen auch, dass wir in so vielen Bereichen noch so zu kurz kommen in dieser Agape-Liebe. Und wir erkennen, wir brauchen mehr davon, wir brauchen mehr von dir, Herr. Füll uns mit mehr von dir, Jesus. Präge uns in unserem Leben, dass wir das reflektieren, so wie du bist. Dass wir lieben können mit dieser Art der Liebe. Herr, das ist so befreiend, wenn wir nicht bitter sein müssen, sondern frei sein können und freundlich sein können und gütig sein können. Gott, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen dein Werk in unserem Leben. Darum beten wir heute Morgen. Wirk in uns, Herr, damit wir für dich wirken können. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.